Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands bestem Genussmagazin. Wir sprechen mit Weltklasse-Köchen, mit passionierten Produzenten, mit Winzern und mit anderen Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Alles Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, die Chefredakteurin des Magazins. Und mein Gast heute gibt uns ungewöhnliche Einblicke in ein Weltklasse-Restaurant. Er hat dort gearbeitet, wo sonst kaum jemand hinkommt, nämlich im Food Lab von René Recipe im Noma. Julius Schneider ist unser neues Mitglied in der Feinschmecker-Redaktion und er erlebte das Versuchslabor in Kopenhagen hautnah. Wie dort gearbeitet wird, wie er für René Recipe Schinken geräuchert hat, darüber spreche ich mit ihm. Und wie man ein Food-Startup gründet, darüber kann er auch viel erzählen. Das hat er nämlich getan. Er hat erfolgreich in Kopenhagen eine Pommesbude gegründet. Herzlich willkommen, Julius. Wenn ich jetzt sage herzlich willkommen, ist es irgendwie total komisch. Du bist heute Gast im Podcast, wir machen den zusammen, weil eigentlich haben wir dich ja schon längst herzlich willkommen geheißen. Du bist Teil unseres Teams seit diesem Jahr, Teil der Feinschmecker-Redaktion. Und ich habe mir heute überlegt, dass ich mich gerne mal mit dir unterhalten würde, weil du hast einen ganz, sage ich mal, ungewöhnlichen Werdegang auch. Und wir freuen uns sehr, dass du jetzt Teil unseres Teams bist und deine Erfahrung mit uns teilst.
Ja, hallo, ich bin der Julius, ich freue mich auch hier zu sein. Im April habe ich, glaube ich, angefangen bei Feinschmecker.
Im April. Schon schwer in die Corona-Zeit gestartet sozusagen.
Im Homeoffice,
ohne dass du uns gleich persönlich kennengelernt hast. Das war sehr spannend. Wir unterhalten uns heute, weil du etwas mit in die Redaktion bringst. Erfahrungen, von denen viele, wahrscheinlich die meisten, die sich irgendwie für Restaurants und Gastronomie und Food und diese Food-Szene interessieren, mitbringst. Du hast nämlich Insights gehabt, Einsichten, die kaum jemand hat. Du hast im Rahmen deiner Ausbildung, du hast in Kopenhagen studiert, ein Praktikum gemacht und hast im Noma gearbeitet während dieser Zeit. Eins der spannendsten Restaurants der Welt, nach wie vor bei René Recipe. Und du hast da auch sehr besondere Sachen gemacht. Wie kommt man denn überhaupt dazu, wenn man in Kopenhagen studiert? Ist das Bestandteil des Studiums fester oder hast du dir das selbst gesucht, weil dich das so interessiert hat?
Ich habe in Kopenhagen, das war 2011, habe ich angefangen, Gastronomy and Health habe ich studiert. Ist eine Mischung aus Produktentwicklung von Lebensmitteln, viel Sensorik, also alles, was mit Kochen und Geschmack zu tun hat, Ernährungsphysiologie. Habe ich studiert, einen Master, und dieses übers Nordic Food Lab, wo ich dann noch später war, von René Recipe, da habe ich in der Reportage was drüber gesehen, dass er das gründen wollte oder das immer im Sinn hatte. Und tatsächlich war mein erster Aufenthalt da, als wir einen Tag in der Woche frei hatten, während des Studiums. Und
da musstet ihr irgendwas machen fürs Studium oder war das sozusagen deine Freizeit?
Das war meine Freizeit. Okay. Und ich habe da ein bisschen recherchiert und habe dann einfach mal ins Noma eine Mail geschrieben. Und
was hast du denen geschrieben? Also, hallo, ich bin der Julius, ich will bei euch arbeiten oder was?
Genau, so ungefähr. Also ich weiß, dass es dieses, ich wusste auch nicht, dass es Nordic Food Lab hat, aber ich wusste, dass René Recipe irgendwie diese Bibliothek des Geschmacks irgendwie, des nordischen Geschmacks gründen wollte. Das hatte ich halt noch im Kopf und das habe ich denen geschrieben und dann haben die mir recht schnell geantwortet, mir den Kontakt hergestellt. Dann habe ich mit denen telefoniert, habe mich da vorgestellt. Damals war Lars Williams der Chef des Nordic Food Labs, der vorher die Entwicklungsküche im Noma geleitet hat, und Ben Reed, auch ein Koch aus Schottland. Die beiden haben da gearbeitet. Dann war ich kurz da, habe mich vorgestellt und dann meinten, ja, alles klar, kannst gern vorbeikommen. Dann war ich damals noch einmal die Woche quasi im Nordic Food Lab. Und
während deines Studiums?
Genau, während meines Studiums.
Und was haben die damals dort gemacht, als du dorthin kamst? Was war der Schwerpunkt?
Damals ging es im Nordic Food Lab dann nordische Zutaten zu finden, die vielleicht unterschätzt sind oder gar nicht mehr auf dem Schirm von den Leuten, und die wieder zu entdecken und quasi neu zu beleben, auch mit Techniken, die es in Dänemark so nicht gibt, Fermentationstechniken, zum Beispiel mit Koji fermentieren, wie Sojasauce gemacht wird in Japan. Da waren die gerade dabei, diese, ich glaube, sie nannten es Piso, also Miso aus gelben Erbsen, die halt in Dänemark wachsen, herzustellen. Da waren die gerade dabei, das zu starten.
Ja. Hast du, also blöde Frage vielleicht, aber hast du überhaupt keine ich sag mal, nicht Skrupel ist der falsche Ausdruck, aber du kamst aus dem Studium und bewirbst dich bei René Recipe im Nummer und gehst dahin und sagst, hey, hier bin ich, Jungs, was kann ich tun? Das ist schon also großartig, toll. Großes Selbstbewusstsein muss man da aber auch haben. Hast du irgendwie, als dann der Tag kam, Bammel gehabt und gedacht, oh Gott, was habe ich da gemacht und was erwartet mich jetzt heute hier, oder war das überspielt, das keine Rolle?
Ja, also ich hatte schon einen heiden Respekt vor dem, weil ich kannte auch die Hintergründe der Köche. Die haben in den besten Restaurants gelernt und ich bin ja kein ausgebildeter Koch, obwohl ich sehr viel koche. Aber ich hatte einen heiden Respekt vor deren Arbeit und natürlich war ich sehr aufgeregt, da überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen. Also deren Devise war, denk dir irgendwas aus und dann probieren wir das und machen es möglich. Die hatten natürlich auch die Lieferanten vom Noma, die ganzen Forager, auf die hatte man Zugriff. Man konnte sich eigentlich alles bestellen, was man wollte. Und da ich zu dem Zeitpunkt nur einmal die Woche da war, habe ich mir damals schon so Langzeitprojekte quasi. Ich habe dann versucht, so eine Art Pancetta zu machen mit nordischen Beeren, habe ich die gewürzt. Aber da ich nur einmal die Woche da war, war das ein bisschen schleppend noch zu dem Zeitpunkt. Aber
die haben dich schon machen lassen.
Die sind
total offen auf dich zugegangen. Ja. Und ist das so ein bisschen auch deren Prinzip und vielleicht auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, sage ich mal, dass einfach eine Offenheit für alles herrscht? Weil das bedeutet ja am Ende auch, dass du dich alles traust. Also in dem Moment, wenn du nicht eine totale Offenheit hast, setzt du dir ja auch selbst Schranken im Kopf und Grenzen im Kopf. Und so bedeutet es, es ist alles möglich. Ja. Man macht auch Fehler natürlich, aber man vergibt sich halt auch keine Chancen, wenn man alles möglich sein lässt.
Ja, genau. Also das war auch auf jeden Fall kennzeichnend für diesen Ort, weil die auch ganz offen mit ihren Erkenntnissen umgegangen sind. Die haben alles publiziert auf ihrem Blog. Jeder konnte das einsehen. Da wurde keine Geheimniskrämerei drum gemacht. Und die waren auch offen für Leute aus anderen Berufsfeldern. Und genauso, da waren quasi ein Kulturwissenschaftler aus den USA, hat da genauso gearbeitet wie eine Chemikerin, auch aus den USA, die aber auch ganz weit nach vorne gebracht hat, weil die nochmal ein ganz anderes, spezifischeres Wissen hat als die Köche. Und genau, das war so dieser Spirit, der da auf jeden Fall gelebt hat. Also Offenheit für Einflüsse von außen.
Mhm. Ja. Und dann musstest du im Rahmen deines Studiums ein längeres Praktikum machen. Wie lang war das?
Genau, dann musste ich ein längeres Praktikum machen im Rahmen des Studiums und habe dann wieder die Jungs vom Nordic Food Lab gefragt. Inzwischen war Lars Williams weg und Ben Reed war der Chef, zu dem ich auch ein besseres Verhältnis hatte. Zu dem habe ich auch immer noch eins. Genau, das waren 3 Monate. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mich um Räuchern und Pökeln von Fleisch kümmere. Genau. Ja, meine erste Aufgabe war dann, weil es war auch Winter zu der Zeit, einen Räucherofen zu bauen, also Kalträuchern. Und das war auch, das habe ich auch so noch nie erlebt in der Universität, das war auch total problemlos, weil ich habe mir dann gedacht, also oder im Internet gelesen, dass man Kleiderschränke umbauen kann in einen Räucherofen, weil es Kalträuchern ist, ohne große Hitze.
Und da hast du mal aus deinem WG-Zimmer gerade deinen Kleiderschrank genommen,
also
oder
ähnlich,
was?
Aus einem Second-Hand-Laden habe ich tatsächlich einen gefunden, habe meinem Prof eine SMS geschrieben, ob das okay ist, ob die Uni das bezahlt. Gar kein Problem, machen die. Die haben sogar einen Lieferanten geschickt, der den Schrank abgeholt hat. Der wurde in die Uni geliefert. Da gab es eine Werkstatt, da war auch ein Metallarbeiter, ohne den hätte ich das gar nicht machen können. Der hat den Schrank dann ausgekleidet mit Metall, weil es ist ja schon Hitze, die da herrscht. Und mir quasi das Auffangbecken für die Glut gebaut und alles. Und also mit dem zusammen, der hat das ja auch noch nie gemacht. Ja, und dann wurde der zum Nordic Food Lab gebracht und die waren total baff, dass da auf einmal so ein semi-professioneller Räucherofen steht. Genau.
Das ist ja cool. Und dann hast du deine eigenen Projekte im Rahmen dieser Vorgaben entwickelt oder wie ging das dann weiter?
Genau, so teils. Also die hatten halt auch durch diese Forager, die haben, Zugang zu ganz viel Wild, vor allem Geflügel, Fasane, wilde Tauben, Hasen. Das wurde denen halt auch einfach angeliefert oder das Restaurant konnte damit nichts anfangen. Dann kam das halt zu uns.
Von wem? Also was sind das für Menschen? Sind das viele? Also wie muss man sich das vorstellen? Sind das Privatleute, die das als Hobby machen oder sind das richtig professionelle Forager?
Ja, das sind schon professionelle Forager. Also das waren vor allem Jäger, weil das war ja Wild und Geflügel. Aber das Nummer selbst, das hat schon professionelle, also es hat angestellte Leute, die das machen und die auch den Kontakt zu den Farmen, die ja auch speziell fürs Noma anbauen, dann quasi herstellen und auch halten.
Aber ein Teil wird ja auch wild gesucht und gefunden.
Ja, klar, also ein Großteil gerade auf jeden Fall. Ja, und das machen die auch jeden Tag. Mhm. Die fahren morgens raus.
Das machen auch die Köche selbst zum Teil.
Ja, wenn sie Zeit dafür haben, machen sie das. Aber die haben.
Das sind dann die Praktikanten wie du, die dann morgens rausgeschickt werden.
Ja, genau. Ja. Ja, und dann, genau, dann war ich da und dann musste ich mich natürlich auch erstmal in dieses Feld einlesen, wie das genau geht mit Pökeln, ob man trockenpökelt, nasspökeln. Und,
das heißt aber, du hast dir das alles selbst erarbeitet oder haben sie dir auch Dinge erklärt?
Ja, für die war auch vieles neu. Also das waren zwar alles ausgebildete Köche, aber jetzt Pökeln und Räuchern ist jetzt nicht deren Fachgebiet gewesen. Aber da hat jeder so Lust drauf gehabt und will auch sein Wissen einbringen, dass da halt so Synergien entstehen und dass man einfach dann dabei zusammenarbeitet. Ein Kommilitone war auch da, der hat zum Beispiel Kombucha erforscht. Er hat da seine Kombucha-Projekte am Laufen gehabt, was auch super spannend war.
Mhm. Und, aber dein Thema war dann das Thema Wild.
Genau.
Und was hattest du dann da bekommen und was hast du auch für einen Eindruck gehabt, was das für eine Qualität war, die du da gekriegt hast an Fleisch? War das anders, als du es hier kriegen würdest? Was waren das auch für Wildarten? Ja,
ich hatte vor allem Tauben. Gab es viele, Taubenbrust, die habe ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Salzgehalten, unterschiedlichen Gewürzen gepökelt und eingelegt und geräuchert dann auch über verschiedene Zeiträume, also kalt geräuchert dann in meinem Kleiderschrank. Und, Würste habe ich gemacht aus, auch Blutwürste waren glaube ich auch dabei, die war jetzt semi-erfolgreich. Aber
was war denn so dein erfolgreichstes Projekt oder dein erfolgreichster Versuch? War da irgendwas dabei, was auch für dich wirklich neu war, wo du hinterher gesagt hast, wow, das ist wirklich richtig gut und da lohnt es sich tatsächlich, das jetzt auch weiter zu verfolgen?
Ja, das war tatsächlich, waren das, also es hört sich an, es war eine Art von Bacon, von Bauchspeck vom Schwein, einmal heiß geräuchert, einmal kalt geräuchert und beides war dünn aufgeschnitten auf der Aufschnittmaschine. Das war ein Hochgenuss.
Was war daran besonders?
Ja, also
war das Aroma oder war das auch die Textur, die anders und besonders war?
Also natürlich kommt da hinzu, dass man das selber macht, dass man jeden Schritt begleitet hat.
Da schmeckt aber auch alles, was man dann selbst macht, oder?
Aber das war auch einfach außergewöhnlich gut. Dadurch, dass man halt, man wusste genau, was man gemacht hat. Man hat das Rezept aufgeschrieben und hat dann halt auch die Geduld gehabt, beim Kalträuchern das da eine Woche drin hängen zu lassen, weil es wäre Winter, also es war kein Problem mit den Temperaturen. Und wenn man das dann da rausgeholt hat und dann aufgeschnitten hat, das war einfach eine Delikatesse, auch wenn es nur was Profanes war, wie ein Schweinebauch, sage ich mal.
Naja, das ist nicht profan, das ist schon was ziemlich Feines, ja, wenn es gut gemacht, eine gute Qualität ist und gut gemacht ist. Aber was war jetzt der Unterschied durch diese doppelte Räucherart, kalt, heiß und kalt?
Ach so, heiß, das waren zwei separate. Also eins habe ich heiß, heiß geräuchert. Okay. Also heiß geräuchert, direkt aus dem Räucherofen mit hoher Temperatur, der wird dann gleichzeitig auch gegart. Und ist dann quasi fast wie ein gekochter Schinken und der lauwarm aufgeschnitten. Der war auch sofort weg. Also da alle vom Nordic Food Lab haben sich draufgestürzt und teilweise haben wir ihn vakuumiert und nochmal den Leuten für zu Hause eingepackt. Aber das war auch was irgendwie was ganz Besonderes. Das kriegt man ja auch nicht so lauwarm, frisch geräucherten Schinken. Das war schon sehr besonders.
Und was hast du noch gemacht, was vielleicht ungewöhnlich war? Oder was war dein ungewöhnlichstes Experiment sozusagen? Das war ja fast auch eine Art so semi-wissenschaftliche Arbeit, die du da gemacht hast.
Ja, also zum Beispiel diese Blutwurst, von der ich vorhin geredet habe, das war kein Schweineblut, das war Rentierblut, was man halt auch nicht beim Metzger hier bekommen würde. Das war schon sehr ungewöhnlich. Die Wurst war an sich auch lecker, aber es war jetzt nicht so das Highlight, wenn ich das jetzt mit dem Schweinebauch vergleiche. Das war schon was Besonderes.
Wie viel wart ihr da? Wie viele Personen? Waren da noch andere Praktikanten? Weil man sagt ja immer, René Recipe hat auch deswegen so ein großes Team in der Küche, weil halt viele dort eine Stage machen und viele auch eben unentgeltlich dort arbeiten, weil sie was lernen wollen.
Ja. Genau. Also momentan ist es, glaube ich, so, dass die Küche 50 Mann hat. 25 davon sind Stagiaires, also unbezahlte Kräfte, die einfach nur lernen und das natürlich dann im Lebenslauf haben. Aber da waren wir waren ja auf einem Hausboot vor dem Noma und noch vor dem alten Noma, was in dieser Kaimauer lag. Da waren wir auf einem Hausboot, aber direkt gegenüber. Wir waren, also was heißt festes Team, da war eine hohe Fluktuation, weil da auch viele Köche einfach reinkamen für eine Woche, die einfach mitgearbeitet haben. Aber ich würde sagen, wir waren so 5, 6 Leute. Und zum Beispiel war auch Thomas Frebel da, der auch irgendwann Sous-Chef im Noma war, der jetzt in Japan sein 2-Sterne-Restaurant hat. Und wenn man mit so Köchen zusammenarbeitet, man guckt sich so viel ab und arbeitet auch ganz anders. Vor allem auch, wenn man dann, weil es war auch immer Reihe um, musste jeder Mittagessen kochen. Wenn ich dann Mittagessen kochen musste für solche Köche, dann denkt man auch, okay. Aber es sind alles super nette Menschen, die einfach Essen lieben und
Was hast du denen gemacht?
Wir haben ehrlicherweise viel vegetarisch gegessen auf dem Nordic Food Lab. Ich habe denen zum Beispiel meine Blutwurst gebraten, wie Himmel und Erd. Ich bin ja auch aus dem Rheinland, mit Süßkartoffelpüree und geschmorten Zwiebeln. Kam super an. Also das fanden die auch alle gut. Hatten die wahrscheinlich so auch noch nicht.
Herzhafte ja. Stärkung.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Was hat das insgesamt mit dir gemacht? Das ist ja eine Erfahrung, die ist wirklich fantastisch. Und da kommen nur ganz wenige überhaupt in die Gelegenheit oder zu der Gelegenheit, eine solche Erfahrung zu sammeln. Was hat dir das mitgegeben, so für deinen Lebensweg?
Ja, also vor allem der Respekt vor Lebensmitteln, egal was es ist. Da ging es ja auch ganz viel darum, Reste zu verwerten und daraus noch was machen, was eine Delikatesse ist oder was man auf jeden Fall essen kann, nichts wegzuschmeißen. Und der Umgang miteinander, diese Offenheit einfach, dass man halt alle seine Ideen teilen sollte, weil man halt auch nur so weitergekommen ist und nichts für sich da behalten hat. Und das war ja sowohl im Restaurant so, als auch im Nordic Food Lab. Und allein das, also ich habe ja eigentlich nie mit René Redzepi geredet, als ich mich da beworben habe, aber er wusste trotzdem, wer ich war. Als er aufs Boot kam, kannte meinen Namen, wusste, wer ich bin, woher ich komme. Und habe mich zwar auch dabei ertappt, dass ich ein Rezept nicht aufgeschrieben habe, weil er den Schinken lecker fand. Das war mir sehr unangenehm, aber war jetzt auch nicht so dramatisch. Aber
du könntest ihm ja heute noch mal eine Portion Schinken schicken oder so weiterentwickeln. Ja. Solltest du dran arbeiten.
Ja. Ich kann ja mal hier einen Schrank umbauen, einen Räucherofen.
Okay, das sprechen wir aber mit der Gebäudeverwaltung vorher ab, bitte. Ja, das ist natürlich sicherlich, das glaube ich, echt eine ganz prägende Erfahrung, die du da gemacht hast in deinem Leben.
Fall.
Und die hat vielleicht ja auch, oder du bist jemand, der sowieso, glaube ich, sehr initiativ auch ist. Du hast eine andere spannende Sache gemacht im Rahmen deines Studiums. Du bist auch sozusagen unternehmerisch schon tätig gewesen quasi. Du hast nämlich mit Kommilitonen ein Startup gegründet, ein gastronomisches Startup. Mhm. Das war auch sehr besonders. Und da kannst du ja vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, wie diese Idee entstanden ist. Ihr habt nämlich eine Pommesbude gemacht und zwar auch in Kopenhagen.
Auch in Kopenhagen, ja.
Wieso macht man sowas?
Ja, also bis es zur Pommesbude kam, da war noch ein Schritt davor. Das alles entstand in meinem Abschlusskurs vor der Masterarbeit. Da ging es darum, dass wir selber ein Produkt entwickeln sollen. Und ein Kommilitone, der allerdings Landschaftsarchitekt war, hat von so einem Kurs gehört und hatte die Idee im Kopf, gutes Essen in Weggläsern zu servieren.
Und was ja heute durchaus einige machen.
Genau, es war damals 2013.
Ihr wart eurer Zeit voraus ein bisschen.
Ja, wir haben das dann Slow Food Fast genannt, also weil man das dann schnell erwärmen konnte. Und das fand ich spannend. Dann habe ich mich mit ihm zusammengetan und das wurde dann über 3 Monate, haben wir das quasi innerhalb des Kurses entwickelt, wie man Essen so kocht, dass es zum einen haltbar ist im Wegglas und zum anderen schnell erwärmt werden kann. Dann haben wir diese Erwärmungsmethoden im Wasserbad, im Ofen und in der Mikrowelle miteinander verglichen, was das Beste ist. So Gerichte wie Coq au Vin mit Kartoffelpüree und zum Beispiel oder eine Moussaka, sowas, was halt in so einem Glas möglich ist. Genau, das haben wir dann da entwickelt. Und dann haben wir schon innerhalb dieses Kurses angefangen, ein kleines Catering für ein Weintasting zu machen. Mit dem Coq au Vin zum Beispiel. Ja, das kam gut an. Und dann ging das, und das war auch irgendwie was Neues. Irgendwie, das kannten die Leute nicht. Und dann hatten wir ziemlich schnell eine Anfrage für eine Konferenz auf dem Tisch. Für über 300 Leute.
Ach.
Haben wir einfach mal zugesagt.
Das ist ein bisschen Schwanken zwischen Mut und Größenwahn, oder?
Ja, das war, aber irgendwie, das hat halt Spaß gemacht und wir haben es dann einfach gemacht. Haben bei Weg in Deutschland eine Palette Gläser bestellt. Die kam auch relativ schnell. Und dazu muss ich auch sagen, dass wir Glück hatten mit der Küche, weil in Kopenhagen ist ja auch alles sehr streng mit den Hygienevorschriften. Jedes Restaurant muss ja ausweisen, öffentlich, also den Bericht aushängen. Und wir hatten eine zertifizierte Küche, weil wir unsere Idee mal präsentiert haben, mit dem Hintersinn, dass wir eine Küche brauchten und gehofft haben, dass der vielleicht jemand im Publikum ist, der eine hat. Und es war tatsächlich so, es war so ein Gemeinschaftshaus, wo verschiedene Leute sich ausprobieren konnten mit ihren Projekten. Unter anderem hatten die auch eine Küche, die nicht richtig genutzt wurde, eine Profiküche. Ja, und da durften wir dann rein, durften wir auch unsere Weggläser lagern.
Ja, und wie habt ihr dann 300 Personen irgendwie gecatert? Ihr wart zu dritt oder habt ihr euch da Verstärkung geholt?
Nee, da waren wir noch zu zweit.
Und zu zweit?
Oh. Ja. Allerdings kam mal ein guter Freund nach Kopenhagen am Tag des Caterings, der uns geholfen hat. Und beim Kochen am Tag davor hatten wir auch noch Unterstützung.
Also ihr habt es dann quasi, die 300, für die 300 Gäste habt ihr es vorbereitet und dann am Tag
genau, aufgewärmt. Und ja, das war auch ein kleines Abenteuer. Also das Vorbereiten war schon natürlich mein Kochen im Alltag für 300 Leute. Das muss man auch erstmal irgendwie berechnen, wie viel kommt da ins Glas und so. Das hat auch nicht immer ganz gepasst, aber
Aber ihr hattet ja alle keine Erfahrung in diesen Dingen. Oder habt ihr euch da jemanden geholt, also sozusagen beratend vielleicht, der das mal gemacht hat?
Nee, also wir haben es einfach gemacht. Wir haben ungefähr kalkuliert, was das, wie viel man braucht. Das war sehr viel natürlich. Und ja, dann hatten wir, ich glaube, wir hatten 300 Gläser Coq-au-Vin, 70 Gläser Blumenkohlsalat.
Und wie viele Gläser wurden bei der Tagung leer gegessen?
Ich glaube, alle waren weg. Und Desserts hatten wir auch. Also so Kleinweggläser hatten wir mit Desserts gefüllt, mit so einem Grießflammerie. Und ja, das zu kochen, da haben wir uns auch nur einen Tag für genommen. Das war mega anstrengend, das war unglaublich, aber es war möglich. Und als wir dann da waren, weil in dem Kurs, als wir studiert haben, in der Uni haben wir getestet, wie man das am besten aufwärmt. Und die Mikrowelle ist nun einfach das Schnellste gewesen und auch das Beste. Und dann haben wir da 6 Mikrowellen übereinander gestapelt, die wir aus verschiedenen WGs von Freunden zusammengesucht haben. Und dann waren wir da in einem hinteren Raum und dann haben wir da die Gläser nacheinander aufgewärmt, hatten so Warmhalteboxen dabei. Ja, und dann, die waren auch begeistert, weil die sowas nicht kennen. In Dänemark ist oft bei so Konferenzen, und dann gibt's halt so Smørrebrød, also ein Butterbrot, ein Tering oder so, alles, was man irgendwie im Stehen essen kann, aber so ein vollwertiges Gericht im Stehen zu essen. Das war halt auch irgendwie neu für die, weil also viele Pausen sind ja nicht bei so einer Konferenz. Ja, und dann
Und dann habt ihr gedacht, wer 300 Gäste bei einer Tagung catern kann, der kann auch ein eigenes Unternehmen aufmachen. Jetzt genau. Machen wir Pommes.
Ja, genau. Also wir haben dann auch, also während wir das mit den Gläsern gemacht haben, wir hatten dann noch ein paar andere Caterings, kam dann die Idee, dass wir ja vielleicht bei Roskilde, bei dem Musikfestival teilnehmen können.
Ja, größer geht ja auch kaum, oder?
Nee, das sind um die 200.000 Leute.
Immer, ihr geht gleich in die Vollen.
Aber,
gefällt mir.
Ja, aber das ging mit den Gläsern nicht, weil es halt Gläser waren. Klar. Und wir hatten die natürlich auch alle verloren, die wären nie wiedergekommen. Da mussten wir uns schnell was anderes ausdenken, weil grundsätzlich, also es war halt ein Platz frei. Und dann haben wir jetzt gedacht, mein Partner war Franzose, oder ist Franzose, der Alex, und dann sind wir auf Pommes in Entenfett gekommen. Hm. Es gibt ja Kartoffeln in Entenfett, im Ofen geröstet, und wir haben uns gedacht, wir machen Pommes in Entenfett und dazu eine französische Wurst, auch in so einem Sandwich, mit Zwiebeln gebraten und so, und genau, dann haben wir einen Stand gemacht.
Ja, was halt sagst du so einfach, ihr habt einen Stand gemacht. Also man holt ja nicht irgendwie einen Tisch aus der Besenkammer, stellt den auf und legt los, sondern du musst ja auch irgendwie sowas wie einen Businessplan machen oder eine Einkaufsplanung und all diese Dinge. Also ja. Ist ja schon ein bisschen was dran.
Ja, also den Stand, also diese grundsätzlichen Stand, den gab es. Es gab so einen Food Court das erste Mal im Roskilde Festival. Es waren eigentlich nur also eine kleine Hütte mit Edelstahltischen, mehr war an Kühlschränken, mehr war das nicht. Dann haben wir unsere Fritteusen mitgebracht, dann hatten wir Gasbrenner und große Paella-Pfannen für diese Wurst halt. Und ja, dann haben wir Roskilde funktioniert das so, also wir mussten die Leute nicht bezahlen, die bei uns gearbeitet haben. Wir hatten Freiwillige, die dürfen dafür aufs Festival und müssen halt ein paar Stunden bei uns arbeiten. Das ist der Deal, den man dann hat. Und genau, ich glaube, wir hatten 20 Leute dann am Ende. Und wir hatten die Pommes damals noch tiefgekühlt, so Kartoffelschnitzel waren das, weil wir konnten die dann nicht frisch machen. Weil das
okay, damals warst du noch nicht beim Feinschmecker, das ist in Ordnung, ja, heute wäre das kein Thema mehr.
Das kam dann später. Dann haben wir, ja genau, das lief Das lief super. Wir sahen auch alle aus wie Klischee-Franzosen mit gestreiftem Ringelshirt und Baret und Schnurrbart. Und ja, das kam total gut an. Und mit dem Geld, was wir da gemacht haben, haben wir dann eine kleine Holzbude gebaut. Und die durften wir auf dem Markt mitten in der Stadt aufstellen, Torfhallene. Das sind diese zwei relativ neuen Markthallen. Und in der Mitte sind so Obst und Obststände und kleine Verkaufshütten. Genau, und dazwischen waren wir. Und da haben wir dann aber die Pommes frisch geschnitten und doppelt frittiert, so wie man das eigentlich in Belgien macht, nur mit Entenfett.
Und wie habt ihr das alle Vollzeit gemacht oder eine ganze Weile oder wie
ja, das dann? Also dann, also vorher dieses Catering, das haben wir so nebenher gemacht, neben
Klar,
dem Studium.
Aber dann aber, die Holzbude, die dann auf dem Markt
genau,
stand.
Genau, dann waren wir zu dritt, um das zu stemmen, aber genau, das haben wir Vollzeit gemacht. Und die Leute waren erst ein bisschen skeptisch, weil das liest sich auch komisch, ein Duckfat Fries irgendwie, wenn die Leute das gesehen haben. Aber irgendwie waren sie dann doch so neugierig, das zu probieren. Und es ist dann auch ziemlich gut gelaufen. Also die Leute fanden das schon irgendwie gut, weil man schmeckt das halt auch.
Ja. Und wie lange habt ihr das dann gemacht? Also jeden war das täglich immer, nur ein paar Stunden oder so?
Nee, täglich. Also wir hatten jeden Tag offen.
Sieben Tage?
Ja, haben uns immer abgewechselt. Und die Kartoffeln haben wir direkt schräg gegenüber von dem Gemüsestand, der da war. Das war natürlich auch gut für die Leute zu sehen. Wir sind da hingegangen, haben einen Sack Kartoffeln über die Schulter geworfen und dann bei uns geschnitten, gewaschen, getrocknet und dann doppelt frittiert. Also jeder konnte auch jeden Arbeitsschritt einsehen.
Transparenz für den Produktionsprozess
Total.
Sozusagen.
Ja, also da gab es keinen anderen Weg. Die Hütte war so klein und von allen Seiten fast offen. Da ging das gar nicht anders. Ja.
Und wie lange habt ihr das gemacht?
Das haben wir dann in dem Jahr, also bis zum Winter, dann mussten wir zumachen. Wie gesagt, das war eine Holzhütte ohne irgendwelche Hightech oder sowas. Das haben wir, glaube ich, 4 Monate gemacht. Und
habt ihr da dran verdient oder war das ein Projekt, wo ihr einfach Erfahrung gesammelt habt?
Nee, da haben wir schon dran verdient. Also die Marge war schon relativ hoch, weil in Kopenhagen kann man natürlich auch andere Preise verlangen als in Deutschland. Ich glaube, wir haben 5 Euro für eine Portion Pommes genommen, was aber auch ohne mit der Wimper zu zucken akzeptiert wurde.
Das ist naja, aber Entenfett und doppelt klar, frittiert, glaube ich,
Entenfett
auch.
Entenfett aus Frankreich.
Ne? Ja. Das ist ja auch ein Produkteinsatz, ein Wareneinsatz, den du dann hast.
Ja, das stimmt schon.
Was war denn vielleicht so ein Fehler, den ihr gemacht habt? Irgendwas, wo ihr baden gegangen seid, wo du es im Nachhinein sagst, das war auch so ein Learning für dich, was man nicht machen sollte.
Also was mal passiert ist, wir haben eine Hochzeit gecatert von Freunden. Oder ich kannte die aus dem Dänischkurs, glaube ich. Und genau, dann waren die zum Testessen in einer WG von einem von uns und fanden auch alles super. Aber in so einem kleinen Maßstab für 2 Leute zu kochen, ist dann natürlich, das ging. Aber das dann für, ich glaube, die hatten 80 Gäste zu machen. Hochzeitsgäste, die natürlich auch hohe Erwartungen ans Essen haben. Das war dann nochmal eine andere Hausnummer. Und da ist vor allem, wir hatten als Nachtisch hatten wir einen Käsekuchen mit so einem glutenfreien Boden auf so einer Haselnussbasis, der beim Probieren super war. Aber der ist leider, die Frischkäsecreme, die war fast überhaupt nicht süß. Irgendwie ist da die Relation, irgendwas hat da nicht gestimmt und das war natürlich dann schon unangenehm, deswegen ist mir voll im Kopf geblieben, immer wieder abzuschmecken. Also das habe ich natürlich auch schon vorher im Nordic Food Lab gelernt, das haben mir die Köche auch eingetrichtert, aber das dann so direkt zu erfahren, weil die Leute haben ja auch Geld dafür bezahlt, ist dann schon unangenehm. Ich meine, die waren nicht sauer, das sind alles nette Menschen gewesen, aber das würde mir, glaube ich, nicht nochmal passieren.
Ja, das klingt so einerseits banal, wenn du das jetzt so sagst, aber andererseits erleben auch wir ja, wenn wir für den Feinschmecker unterwegs sind, dass durchaus, dass es Situationen gibt in Küchen, wo Stresssituationen sind, wo einer auf dem anderen Posten dann irgendwie spontan aushelfen muss und dann geht eben doch was über den Pass, was eben nicht immer wirklich abgeschmeckt wird. Und da passiert es in der Tat auch schon, dass man sich als Gast dann fragt, warum ist denn das jetzt so, wie es ist und hat da keiner mal irgendwie tatsächlich den Löffel reingesteckt, bevor das rausgegangen ist.
Ja.
Also das ist sicherlich ein wichtiges Learning und wahrscheinlich auch dann so immer einen Reality-Check machen irgendwie, ne? Also egal, was man tut, dass man weiß, wie ist die Kapazität, um die ich mich da jetzt kümmern muss und nicht von klein auf, ach, dann kann ich auch groß, sondern wirklich immer Reality-Check.
Ja, vor allem auch die Art der Gerichte, was ich da auch total unterschätzt habe, das war auch die Hochzeit, die hatten sich für eine Moussaka entschieden. Und eine Moussaka heißt jede Menge Schnibbelarbeit. Und das haben wir zu zweit gemacht. Es war, ja, also es war halt extrem anstrengend und ich glaube, das hätte man sich ersparen können, wenn man von vornherein andere Gerichte angeboten hätte, die im Arbeitsaufwand viel leichter sind. Aber das habe ich dann halt einfach total unterschätzt in dem Fall. Mhm. Und ja.
Aber so von dem Pommes-Projekt, was das war ja dann eigentlich auch richtig ein unternehmerisches Projekt. Ja. Was ist so da dein wichtigstes Learning gewesen?
Also mein wichtigstes Learning da ist auch, wie es schon im Nordic Food Lab war, deine Ideen teilen, weil wir haben die auch mit jedem geteilt. Wir hatten auch, was vielleicht auch ganz interessant war, die Uni hat uns extrem gefördert. Die fanden das total gut. Also schon dieses Catering, die haben, also haben uns für Geld, für Funding beworben, was total einfach war und auch direkt akzeptiert wurde. Und dadurch haben wir Beratung von außen bekommen, von Leuten, die wirklich Ahnung haben. Und die haben uns auch alle gesagt, also ihr müsst eure Ideen teilen, sonst bringt nichts, wenn ihr die für euch behaltet. Und nur so kommt ihr weiter und so war es auch. Und egal, mit wem man gesprochen hat, also mit professionellen Leuten, die sind alle so ihre Projekte angegangen. Und was wir dadurch halt auch gemacht haben, ist, also damals, als wir das Catering hatten, haben wir bei Ecotrophilia mitgemacht. Das ist der Produkt Award, der an der Anuga verliehen wird für junge Gastronomen oder Produktentwickler. Und da haben wir auch teilgenommen in Köln mit unseren Gläsern. Wir haben nichts gewonnen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was gewonnen hat. Aber da ging es halt auch um innovative Produkte und sowas. Und das haben wir da auch präsentiert. Und das wurde auch von der Uni dann gesponsert. Also, dass wir dann dahin fliegen konnten. Und mit unseren ganzen Gläsern und das mussten wir auch alles in Köln dann kochen und vorstellen und so. Das war auch eine super Erfahrung. Und
ja, das ist schon da in Skandinavien ganz anders mit der Ausbildung und auch der unternehmerischen Nachwuchsförderung. Ja. Also die Voraussetzung für eine Gründung, die kriegst du hier in Deutschland leider nach wie vor noch nicht so richtig gut mit. Ja. Und in vielen Bereichen, wenn nicht in allen Bereichen. Und sag mal, warum habt ihr das denn aufgehört? Ihr hättet ja auch theoretisch das skalieren können und dieses Konzept transportieren, auch in andere europäische Metropolen. Polen, ihr hättet es auch in Deutschland machen können, hätte in Berlin wahrscheinlich super funktioniert. Warum habt ihr das aufgehört?
Ja, also tatsächlich waren wir mal bei einer Unternehmensberatung, haben unser Konzept da vorgestellt. Deren erste Frage war, warum seid ihr in Dänemark und nicht in Deutschland? Da habt ihr viel mehr, da habt ihr nicht 6 Millionen, sondern 80 Millionen potenzielle Kunden. Tatsächlich war es so, ich war ja mitten im Studium, der Alex auch, und ich wollte auch mein Studium fertig machen, meine Masterarbeit schreiben. Und Alex und ich verstehen uns zwar sehr gut, aber manchmal hat die Chemie halt nicht so gestimmt. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt mein Herzblut da reinstecke, die nächsten Jahre und probiere das groß zu machen mit Alex zusammen, dann habe ich gesagt, dann konzentriere ich mich jetzt lieber auf meine Masterarbeit. Aber er hat das tatsächlich noch weitergemacht mit dem anderen Kollegen, mit Pierre. Bis 2018, glaube ich, haben die in den Papierröhren, die gibt's jetzt auch nicht mehr, eine ehemalige Papierfabrik, sowas wie die Markthalle 9 in Berlin, mit vielen Food-Startups drin. Da haben die tatsächlich einen alten Schiffscontainer ausgebaut und die Pommes und Pommes und kleinere Gerichte haben die dann auch noch gemacht. Aber mittlerweile ist er ist eigentlich Ingenieur, er ist wieder in Paris und arbeitet als Ingenieur. Das war zu anstrengend, hat er gesagt.
Und du hast jetzt eine Familie und hast jetzt eine zweite Familie mit dem Feinschmecker bekommen, mit der Redaktion, in die du jetzt eingeschert bist und schreibst jetzt künftig über all diese Dinge, anstatt sie selbst mit all dem Risiko und all dem Einsatz, aber auch mit all der Freude zu tun. Aber das drüber schreiben und das Recherchieren und den anderen Menschen draußen, den Hörern und den Lesern nahezubringen, ist ja auch eine tolle Sache.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Einblicke, die ich jetzt kriege, ist ja eine ganz andere Ebene und ein ganz tiefer Einstieg auch in die Szene, in die Gastronomie und Produzenten so kennenzulernen und dabei zu sein. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
Ja, und vor allen Dingen aber auch mit deiner Erfahrung, die du gesammelt hast selber, genau, die dir ja auch einen ganz anderen Blickwinkel, genau, und eine ganz andere Einschätzungsmöglichkeit gewährleistet.
Ja.
Ja, super, dass du im Team bist, Julius. Das war ein spannendes Gespräch.
Vielen Dank.
Sehr interessant und weiter so.
Ja, mach ich.
Okay, alles Gute. Klar.
Danke.
Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Weitere Geschichten und Empfehlungen und gute Tipps und Trends gibt es immer in unserem Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich wie immer auf feinschmecker.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.